Herzlich willkommen zu Beide Seiten Live. Wir haben wie immer für Sie den Nachrichtentag heute kompakt zusammengefasst.
Ja, schönen guten Abend, und bei den wichtigsten und strittigsten Themen schauen wir natürlich wie immer auf beide Seiten. Legen wir los, das sind unsere Themen heute.
Verschärfungen bei Familiennachzug. Der Innenminister will noch strengere Regeln, wenn etwa Asylberechtigte ihre Familien nach Österreich holen.
Und dazu beleuchten wir eben gleich beide Seiten mit Julia Wenzel von der Presse und unserer Puls24-Politik-Chefreporterin Manuela Reidel.
Coaching zur Kanzlerin. Kann eine Schauspielerin zur Bundeskanzlerin trainiert werden?
Über dieses Doku-Experiment spreche ich gleich im Studio mit Schauspielerin Nina Proll und Ex-Politiker Matthias Strolz.
Und Fest der Freude. In Venezuela verlegt der Präsident Weihnachten einfach um 3 Monate vor.
Ja, und eines gleich vorweg, ziemlich viel Wahlkampf erwartet Sie da heute natürlich in unserer Sendung. Da wird nämlich aktuell viel gestritten, einiges gefordert und vieles als Erfolg verkauft. Die ÖVP setzt zum Beispiel voll auf das Thema Migration.
Ja, genauer auf den Kampf gegen illegale Migration und Verschärfungen beim Familiennachzug. Wer sich in Österreich rechtmäßig aufhält, wie zum Beispiel Asylberechtigte, der oder die darf unter bestimmten Voraussetzungen die Familie nachholen. Das hat zuletzt aber zu Problemen vor allem in Schulen in Wien geführt, weil so viele Kinder, besonders aus Syrien, über diesen Familiennachzug angekommen sind.
Ja, und die ÖVP will deshalb jetzt die Bedingungen verschärfen. Schon im Mai hat sie auf strengere Kontrollen gepocht. Die präsentiert der ÖVP-Innenminister Gerd Kahner heute als Erfolg.
Diese Maßnahmen, sie zeigen Wirkung. Also eine massive Reduktion ist hier gelungen.
Grund dafür sollen strengere Dokumentenüberprüfungen sowie DNA-Tests sein, die bei Zweifel an der Echtheit der Dokumente durchgeführt wurde. Deswegen haben sich die Anträge für den Familiennachzug laut Kahner seit Jänner von über 2000 auf rund 370 verringert.
Und ich erwähne das an dieser Stelle nochmal ausdrücklich, das ist für uns kein Grund zum Jubeln, sondern für uns Auftrag, hart und konsequent in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Denn unser Ziel kann nur sein, illegale Migration gegen Null zu drängen.
Pünktlich zum Wahlkampf kündigt der türkise Innenminister neue Maßnahmen an. Unter anderem sollen künftig Ehepartner nicht schon mit 18, sondern erst mit 21 Jahren nachkommen können. Außerdem sollen nur dann Familien nachgeholt werden dürfen, wenn diese sich von Tag 1 an selbst versorgen können. Sind diese Maßnahmen notwendig, um das Asylsystem zu entlasten? Oder grenzen die Forderungen an der Unmenschlichkeit?
Ja, und beide Seiten beleuchten wollen wir jetzt eben, wie gesagt, mit unserer Politik-Chefreporterin Manuela Reidel. Hallo.
Hallo, hallo.
Und mit Julia Wenzel von der Presse.
Hallo.
Frau Wenzel, ich fange gleich mit Ihnen an. Also strengere Regeln, sehr streng vielleicht, sagen die einen, aber eben auch nötig, sagt diese Seite. Warum?
Jedenfalls, also wenn wir uns vor allem eben die Situation in den Wiener Schulen anschauen, dann haben wir gerade seit dem Frühjahr hier gesehen, was es bedeutet, wenn eben eine sehr große Zahl an Kindern auf einmal kommt. Also wir haben seit März teilweise Zuwächse von 300 Kindern pro Monat. Das bedeutet ungefähr 10 bis 12 Klassen, Schulklassen, die dafür notwendig sind oder sein werden. Und da hat auch die Wiener Stadtregierung mittlerweile reagieren müssen. Also die Bildungsdirektion hat jetzt sogenannte Orientierungsklassen geöffnet für diese Kinder, weil man einfach an die Grenzen stößt. Also sowohl was die Räumlichkeiten betrifft, aber eben auch Personal und also eigentlich das Ganze drumherum einfach nicht mehr stemmbar ist für so eine große Zahl an neuen Kindern. Und wenn wir jetzt eben diese Maßnahmen sehen oder was der Herr Innenminister jetzt anspricht, natürlich ist es notwendig. Die Frage ist nur, inwiefern jetzt explizit genau diese Maßnahmen, die er jetzt ins Treffen führt, auch wirklich zu dieser Reduktion führen, weil es war abzusehen, dass es einen Anstieg geben wird im Frühjahr, und es war aber auch genauso abzusehen, dass der wieder sinken wird. Die Wiener Bildungsdirektion rechnet aber auch jetzt im neuen Schuljahr noch mit einem neuerlichen Anstieg, bevor es dann wieder nach unten geht.
Manuela, schauen wir uns gemeinsam die andere Seite an. Hören wir uns aber zuerst kurz eine Betroffene an, mit der wir heute sprechen konnten. Vielleicht vorweg, sie wollte in der österreichischen Botschaft im Libanon den Pass von ihrem Sohn einreichen. Der wurde nicht anerkannt, da musste sie nach Syrien eben für einen neuen Pass. Hören wir da kurz an, wie sie diese Situation beschreibt.
Die österreichische Botschaft im Libanon hat plötzlich gesagt, das Kind im Pass sieht nicht wie mein Sohn aus. Sie haben den Pass mehrmals nicht anerkannt. Es war ein großer Schock, weil wir waren davor mehrmals bei der Botschaft mit den Pässen und es hat immer alles gepasst. Dass am Ende ein Dokument gefälscht sein soll, konnten wir nicht glauben.
Manuela Reidl, unsere Chefreporterin in Sachen Politik da. Man sieht also, es gibt Regeln und eben die andere Seite sagt, die Regeln sind nicht genug.
Naja, zum einen einmal können wir uns nicht selber aussuchen, welche Regeln wir befolgen. Es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention, die sagt uns, es gibt ein Recht auf Familie. Das bedeutet, wenn ich in einem Staat einem Bürger Schutz gewähre, ihm einen Aufenthaltstitel gebe, dann darf ich dem oder derjenigen nicht verunmöglichen, sein Familienleben weiterzuführen. Das heißt, die Schraube immer weiter zudrehen, ist auch für Innenminister Gerald Karner nicht möglich. Und vor allem ist jetzt auch fraglich, ob diese Maßnahmen zur Reduktion geführt haben. Julia Wenzel hat es ja schon angeführt. In Wirklichkeit hat man den Buckel abgearbeitet, all jener, die im Asylantragsrekordjahr 2022 jetzt den Antrag auf Familiennachzug gestellt haben. Das heißt, das schwillt sowieso von alleine ab. Also die eine Seite, die andere Seite würde jetzt schon mal die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen in Frage stellen und würde das eher als Wahlkampfgeplänkel einordnen, diese Pressekonferenz, die wir da gerade gesehen haben vom Innenminister. Das Zweite ist, darauf hat Judith Kohlenberger, die Migrationsforscherin, hingewiesen, wenn man immer weiter verunmöglicht den Familiennachzug, der ja die einzig legale Möglichkeit ist, als Schutzsuchende nach Österreich zu kommen derzeit, dann steigen die Leute halt vielleicht auch wieder auf ein Boot. Also das bedeutet ja nicht, dass die Menschen sich dann ewig von ihren Kindern oder Ehepartnern und so trennen lassen. Also wenn man es ernst meint mit der Argumentation, wir wollen dem Schlepperwesen Einhalt gebieten, ist auch das nicht die beste Strategie. Das sagt die andere Seite.
Und im Mai hat ja aber die ÖVP tatsächlich schon eigentlich, also in Form von eigentlich Innenminister, aber auch Bundeskanzler, eben diese Verschärfungen angekündigt bzw. auch durchgeführt mit mehr Dokumentenüberprüfungen und mit mehr DNA-Tests. Das hatte ja tatsächlich auch einen Grund. Das hat man ja damals nicht einfach so gemacht.
Nein, ich meine, wir sind im Wahljahr und jetzt sind wir 4 Wochen nicht einmal mehr vor der Nationalratswahl. Und natürlich kann ein Innenminister der ÖVP alles andere, also nicht so wenig gebrauchen wie jetzt irgendwie einen Anstieg dieses Familiennachzugs.
Oder zumindest muss er was dagegen tun, was er verkaufen
muss zumindest kann. Zumindest natürlich, also das wird auch verlangt, wenn wir uns jetzt die Stimmung im Land anschauen, selbst die Grünen oder wenn ich mir jetzt die Elefantenrunde, die jetzt eben gestern stattgefunden hat, auch von uns mitorganisiert, die erste große, wo alle zusammengekommen sind, sogar die Grünen oder der Herr Vizekanzler Kogler ist mittlerweile eigentlich auf diesem Standpunkt, ist diese komplett irreguläre Einwanderung oder auch der Familiennachzug, der hat irgendwo Grenzen. Also sonst sind die Systeme irgendwann überfordert. Also so viel Menschlichkeit und Mitgefühl kann auch das österreichische Sozialsystem oder das Bildungssystem irgendwann nicht mehr leisten, selbst wenn natürlich in einem Rechtsstaat, wir sind ein Rechtsstaat, das Recht auf Asyl natürlich genauso durchgesetzt werden muss, wenn es berechtigt ist. Aber die Frage ist eben, inwiefern bringt man dann ein funktionierendes System, wie zum Beispiel zum Wiener Schulsystem, damit wirklich an die Grenzen der Belastbarkeit?
Apropos Wien, nehmen wir dieses Stichwort gleich mit, hören wir uns an, was Dominik Nepp, der Chef der Wiener FPÖ, zu dieser ganzen Causa zu sagen hat.
Ich bin ja für eine Familienzusammenführung, allerdings in Afghanistan oder in Syrien. Man braucht jetzt hier nicht hunderttausende Menschen dann noch probieren, hierher zu holen, wo wir auch wissen, dass die Kontrolle nicht funktioniert.
Manu, die FPÖ bleibt natürlich ganz klar bei ihrer Linie. Wenn es nach innen geht, gibt es sowieso überhaupt keinen.
Also ich verstehe nicht ganz, was er meint mit, wenn die Kontrolle nicht funktioniert, weil der Familiennachzug natürlich schon geprüft wird. Und natürlich kann man jetzt das Recht weiter verschärfen. Das hat ja auch der Innenminister schon angekündigt. Da muss man halt auch nur sehen, dass wir schon relativ eng gesetzte Grenzen haben beim Familiennachzug. Bei uns darf man nachholen minderjährige Kinder oder den Ehegatten. In den USA wäre es zum Beispiel auch möglich, die Großeltern mitzunehmen bei dieser Familienzusammenführung. Also jetzt kann man wirklich nur mehr an ganz kleinen Schrauben drehen. Das muss so ehrlich muss man sein. Wenn man nicht völkerrechtsbrüchig werden möchte, dann muss man sagen, jetzt ist eigentlich ein Limit erreicht und man muss sich dafür einsetzen, dass andere Länder, die jetzt nichts machen, auch ihre Verantwortung übernehmen in Sachen Asyl. Dann würden wir nämlich gar nicht so sehr drüber reden müssen. Dann wäre Österreich nicht so
überlastet. Das Alter des Ehegatten oder der Ehegattin wäre jetzt, glaube ich, das, wo der Herr Kahner jetzt ansetzen möchte, dass man erst ab 21 den Ehepartner...
Ich glaube, aber da reden wir schon vom Promillebereich, was das dann noch ändert.
Das wäre die Verschärfung.
Genau, genau.
Auf jeden Fall, eins ist klar, großes Thema im Wahlkampf. Und bleiben wir gleich auch eben beim Thema Wahlkampf. Widmen wir uns jetzt aber eben noch einmal der FPÖ, ganz im speziellen Herbert Kickl, oder besser gesagt eine Initiative, die gegen die Freiheitlichen mobil macht. Bekannte Persönlichkeiten, speziell aus Kunst und Kultur, sind da nämlich dabei.
Die Promis haben 1500 Briefe an Politikerinnen und Politiker verschickt. Die Message? Keine Koalition mit der Kickl-FPÖ. Wir blicken auf beide Seiten.
Versprechen Sie uns, dass Sie eine FPÖ-Regierungsbeteiligung nicht unterstützen werden. Ein Warnbrief adressiert an alle Nationalratskandidierenden, die nicht der FPÖ angehören. Geschrieben von über 100 prominenten Persönlichkeiten. Ihre Forderung? Verhindern, dass die FPÖ, besonders mit Parteichef Herbert Kickl, Teil der nächsten Regierung wird.
Die Führungsschicht und der Großteil der Partei ist rechtsextrem. Das muss man ganz offen sagen. Sie haben auch kein Problem mit NS-Wiederbetätiger. Es gibt Hitlergrüßer, die in der Partei sitzen und wichtige Funktionen ausüben. Also man kann sich diese Partei nicht schönreden.
Gefährlich sei die FPÖ auch für die Kulturlandschaft Österreichs.
Und wenn der sogenannte Volkskanzler vor 3 Tagen die Salzburger Festspiele, die eine der größten und wichtigsten Musikfestspiele sind, die es in der Welt gibt, als Inzuchtpartie beschreibt, dann wissen wir, in welche Richtung es gehen wird.
Bis Mitte September bittet die Initiative um eine Rückmeldung der NationalratskandidatInnen. Aber ist die Initiative wirklich ein Aufstand der Vernünftigen? Oder doch nur der Aufschrei einer kleinen Eliteblase?
Blicken wir also auch da auf beide Seiten. Julia Wenzel von der Presse ist heute da. Frau Wenzel, warum ist diese Initiative wichtig?
Wichtig für diese Gruppe an Menschen, die sich da jetzt beteiligt, ist sie deshalb, weil es gibt ja auch in Österreich immer wieder diese Rufe nach der Zivilgesellschaft und nach dem Aufschrei und nach einer Protestkultur, die auch vor allem eben von Journalistinnen und Journalisten sehr oft auch kritisiert wird, dass sie zu wenig vorhanden sei oder zu wenig die schweigende Mehrheit quasi zu wenig sich zu Wort meldet. Jetzt ist aber eben bei dieser einzelnen Initiative jetzt die Frage, inwiefern repräsentiert das jetzt die schweigende Mehrheit? Also bei solchen Themen muss man immer sehr aufpassen. Grundsätzlich zu befürworten ist natürlich, dass wenn Äußerungen getätigt werden, die an der Verfassung anstreifen oder die in irgendeiner Weise NS-Jargon wiedergeben oder eben am Verbotsgesetz irgendwie anstreifen, verstehe ich, dass es einen großen Teil vielleicht auch der Kulturschaffenden gibt oder der wissenschaftlichen Szene oder der Politik, die sich da jetzt irgendwo zu Wort melden möchte und dagegen aufstehen möchte. Das Problem, das ich hier nur sehe, ist eben, dass hier eine Partei gemeint ist, die eine sehr große Zahl von Menschen in Österreich eigentlich befürworten. Also grundsätzlich Widerstand oder Protest ist auf jeden Fall in einer Demokratie immer möglich und immer wünschenswert. Die Frage ist nur, inwiefern das auch wieder zu einer Polarisierung
Das Stichwort ist, es geht eben, Sie haben es gesagt, um eine Partei, die sehr viele Menschen auch befürworten. Was ist denn generell so ein bisschen die Kritik daran, dass man da jetzt gegen die FPÖ so schießt?
Die Kritik daran, es gibt Warnungen von der anderen Seite, die sagt, bitte tappt nicht in die Falle und dämonisiert Herbert Kickl. Hm. Bei aller berechtigter Kritik an seinen Äußerungen, an seinen Zuspitzungen, an teilweise hetzerischen Aussagen, tut ihm nicht den Gefallen und dämonisiert ihn, denn das macht ihn nur größer. Die Erzählung des Herbert Kickl ist ja bereits, alle sind gegen mich, indem ich euch repräsentiere, bedeutet das in verlängerter Form, dass auch ihr nicht ernst genommen seid. Also ich finde es immer ein bisschen gefährlich, sich an einer Person aufzuhängen, sondern äußern wir doch konkrete Kritik an konkreten Inhalten, das ist das eine. Also wenn ich dann sehe auf der... Diese Initiative ist ja nur eine von vielen zivilgesellschaftlichen, die wir gerade vorgestellt haben. Die Plattform Demokratie Österreich hat zum Beispiel ein Video auf ihrer Homepage, auf dem Herbert Kickl sich in Adolf Hitler verwandelt. Also ich weiß nicht, ob man damit...
Ein Bärendienst vielleicht erweist.
Ein Bärendienst erweist oder nicht am wahren Problem vorbeiredet. Und das zweite Anliegen hat Julia Wenzel schon zum Teil oder die zweite Kritik formuliert. Was ist denn mit den berechtigten Ängsten? Die muss man auch irgendwie einhegen. Ne? Also es genügt ja nicht, den Leuten zu erzählen, die dürft ihr nicht wählen, die zerstören unser Land. Das ist eine Sache. Man muss aber auch hinzeigen und sagen, das wären die Maßnahmen, die eure Probleme wirklich adressieren. Und das fehlt, finde ich, bei diesen Aufrufen immer ein bisschen. Das greift halt zu kurz, denn wenn Menschen das Gefühl haben, das ist der Einzige, der mich versteht, dann laufen diese Warnungen halt ins Leere.
Hören wir uns zwei dieser Warnungen jetzt noch ganz kurz an, von zwei, die bei dieser Initiative mitmachen. Das ist Schauspielerin Verena Altenberger und der ehemalige Gesundheitsminister der Grünen, Rudolf Anschober. Hören wir rein.
Es gibt einfach Parteien und PolitikerInnen in manchen Parteien, die nicht davon profitieren, wenn es allen gut geht, sondern die davon profitieren, wenn ein diffuses Gefühl von Angst herrscht, wenn die Wirtschaft nicht wahnsinnig stabil ist, wenn das Thema Sicherheit ein großes ist, weil dann werden diese Parteien gewählt. Und die werden aber daran nichts Positives ändern, weil die ja profitieren, dann wählt sie ja niemand mehr.
Jeder, der das Abstimmungsverhalten der FPÖ in den letzten Jahren erlebt hat, der sieht, dass Kickl keine Sonderperson in der FPÖ ist, sondern dass Kickl die FPÖ ist. Und das zu trennen voneinander, das ist ein politischer Taschenspielertrick. Und von daher kann man das nicht wirklich ernst nehmen.
Also Herr Anschober sagt eigentlich in Wahrheit, Herbert Kickl ist nicht der Einzige, den die anderen Parteien ausschließen sollten. Der Brief, der geht ja an die ganzen Abgeordnetenkandidatinnen zur Nationalratswahl, auch so natürlich die von der FPÖ. Aber Frau Wenzel, ganz viele Parteien, abgesehen jetzt von der ÖVP, schließen, oder die SPÖ zum Beispiel, die Grünen, die schließen die FPÖ sowieso als ganze Partei aus, nur die ÖVP eben nicht. Die geht da konkret auf Kickl.
Ja, also die ÖVP koaliert mit der FPÖ in drei Ländern momentan mit der FPÖ, also die tun sich da auch besonders schwer, sich so zu distanzieren. Und der Herr Anschober ist als Ex-Grünen-Politiker natürlich da in einer sehr, wie soll ich sagen, angenehmen Lage. Er kann sich hinstellen und das so klar formulieren. Das macht auch sein Vizekanzler eigentlich, oder auch die SPÖ macht das ja auch sehr, sehr klar. Aber wir sind eben, also ich bin da auch bei der Manuela, man ist halt immer dann sehr schnell in diesem, wen verteufle ich? Verteufle ich die Partei oder verteufle ich die Wählerinnen und Wähler, die diese Partei wählen?
Das und gar nicht zu wenige.
Schwierige Gratwanderung natürlich.
Also die Frage ist halt, ist das nur Protest oder ist es im Endeffekt ein wirkliches Verunglimpfen auch einer wirklich großen Gruppe der Bevölkerung? Und man sollte sich vielleicht überlegen, reicht das aus oder muss ich eben Argumente liefern, muss ich Lösungsansätze liefern, die überzeugender sind als die FPÖ anbietet? Oder reicht es einfach zu sagen, wählt sie auf keinen Fall, weil sie sind so böse und es ist quasi ganz schlimm, wenn ihr die wählt.
Apropos Wahl, kommen wir gleich zum Wahlkampf direkt jetzt bei unserem dritten Thema. Der ist nämlich in Österreich kaum noch zu übersehen. Sie bekommen es alle mit, wenn Sie unterwegs sind. Die Plakate sind ja quasi allgegenwärtig. Überall sind die Wahlversprechen zu lesen, aber natürlich auch in den sozialen Medien.
Ja, der Kampf um die WählerInnenstimmen spielt sich also zwischen meterhohen Plakatwänden und TikTok ab. Wem hilft das? Wem eher nicht? Wir sprechen über beide Seiten.
Der Wahlkampf ist bereits im vollen Gange. Heute am Programm die Wahlplakatpräsentation der Volkspartei, präsentiert von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker.
Wir sind uns der Verantwortung für dieses Land und für die Gesellschaft in unserem Land bewusst. Und wir wollen eine Politik, die für Stabilität steht. Und für Stabilität steht auch der Bundeskanzler und Bundesparteiobmann der Volkspartei. Das wollen wir auch mit den Plakaten ausdrücken.
Vermitteln will die ÖVP sich mit ihren Wahlplakaten als Partei der Mitte. Ab heute sollen diese in ganz Wien zu sehen sein und künftige WählerInnen mobilisieren. Die Meinungsforschung zeigt aber eines ganz klar. Politisch beeinflusst wird heutzutage mehr über Social-Media-Portale. Denn TikTok, Instagram und Co. sind Plattformen, die vor allem unsere Jugend als primäre Informationsquelle nutzen. Trotzdem setzen die österreichischen Parteien immer noch viel auf Wahlplakate. Eine Methode, die letzten Jahrzehnte funktioniert hat. Heutzutage aber vor allem junge WählerInnen nicht mehr abzuholen scheint. Sollten die Parteien ihren Wahlkampffokus also ins Digitale verlagern? Oder sind Wahlplakate und Werbeschaltungen das altbewährte Mittel, um Wählerstimmen zu generieren?
Manuela, bevor wir auf die Straße schauen, schauen wir mal ins Netz, in den sozialen Medien. Wer ist denn da besonders aktiv von den österreichischen Parteien?
Man kann ja alljährlich oder jedenfalls nach Wahlkämpfen messen, wer wie viel in Online-Wahlkämpfe investiert hat. Und da ist immer die FPÖ ganz weit vorne. Und es gibt auch gar nicht so viele andere Parteien in Österreich, die das gut machen. Na, weil der große Vorteil von sozialen Medien ist ja, ich kann nicht nur eine Botschaft rausbringen, so wie das auf Plakaten ist, sondern ich kann eine ganze Welt kreieren, ich kann ein Community-Feeling herstellen. Ich kann mehrere Erzählungen auf einmal ventilieren und das gelingt den allerwenigsten. Die FPÖ konzentriert sich definitiv am meisten drauf. Die Versuche mancher anderer Parteien sind manchmal etwas cringy auf sozialen Medien. Also wäre ich eine Beraterin, würde ich sagen, ihr müsst ganz dringend Leute holen, die mehr davon verstehen und anfangen, gescheite Storyboards zu entwickeln. Jetzt vielleicht ein bisschen spät für diese Nationalratswahl.
Jetzt ist nicht mehr ausgehen.
Na, also den Obama-Effekt 2008 werden wir auch im Jahr 2024 bei den meisten Parteien in Österreich nicht haben.
Also noch gar nicht so viel Expertise bei vielen Parteien. Schauen wir uns die Plakate an, weil man muss ja sagen, wir sehen sie ja jetzt alle schon seit einer Woche in etwa. Alles ist voll plakatiert. Österreich ist sowas wie das Land der Plakate, wo das noch wirklich viel Tradition hat.
Die präsentiert werden sogar im großen Rahmen. Ja, also das ist überhaupt.
Absolut. Also die Plakatpräsentationen, da gibt es sogar eine erste Welle und eine zweite Welle. Das sind dann große Medientermine, wo alle Journalistinnen und Journalisten eingeladen werden. Also Österreich ist auf jeden Fall, also das ist auch jetzt gerade auch eine Geschichte, in der ich gerade recherchiere, zufällig. Tatsächlich ist es so, dass wenn man mit Kommunikationswissenschaftlern spricht oder Werbeforschungsexperten, die merken tatsächlich, dass Österreich irgendwie ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal hat, was diese Plakatdichte anbelangt. Also ich glaube, wir sind nach wie vor in Österreich das Land, Österreich ist nach wie vor das Land in der EU, das die dichteste, also die größte Plakatdichte aufweist von ganz Europa. Warum das so ist, schwer zu sagen. Also es hat natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts hat das Plakat einfach an Wichtigkeit im urbanen Raum gewonnen. Das war einfach eine günstige Werbefläche, mehr oder weniger einfach Häuser, Straßen, Tram, Ways und so weiter zu plakatieren. Und das hat sich in Österreich tatsächlich so gehalten. Also man kann das jetzt irgendwie verunglimpfen als Wahlkampffolklore und das ist halt eine tradierte Form des Wahlkampfs, aber offensichtlich, auch wenn man mit den Parteien spricht, ist es nach wie vor relevant und es wird auch ein relevanter Anteil des Budgets tatsächlich in diese Plakate investiert. Messbar, inwiefern das dann wirklich auch den Zuspruch irgendwie generiert, das ist sehr schwer zu sagen. Was es auf jeden Fall leistet, ist, dass es eine Art von Information ist. Die Leute werden darauf aufmerksam gemacht, dass eine Wahl stattfindet. Und das zumindest kann man positiv sehen, wie auch immer das dann auch für das Ergebnis der jeweiligen Partei ausgeht, dass die Leute zumindest wissen, dass gewählt wird.
Und wenn die Spitzenkandidaten Spitzenkandidatinnen sind, weil die Gesichter sehen wir ja tatsächlich auch alle auf dem Plakat. Genau. Und das weiß mitunter auch nicht jeder.
Und es ist natürlich noch eine Altersfrage, ein Stück weit. Die Jungen, für die ist natürlich online wichtig. Schauen wir uns da ganz kurz, wenn wir uns beim Jugendlichen angehört, wie sie ihre Informationen bekommen.
Der Kickl wurde am meisten vorgeschlagen. Auf TikTok habe ich die meisten Werbungen von der KPÖ, ÖVP und von der SPÖ gesehen.
Film vom Kickl ist die meiste Werbung, also auf meinen Accounts.
Manuela, bei den Jugendlichen, bei den Jungen ist natürlich online ganz wichtig. Machen die dort die Wahlentscheidung? Ist das so entscheidend?
Die Jungwähler?
Ja.
Nein.
Kann man die dort überhaupt motivieren dazu?
Nein, also der Jungwähler, natürlich ist es wichtig, weil Jungwählerinnen ganz wesentlich sind für die Stimmung im Land, aber wahlentscheidend sind in Österreich halt andere Gruppen, das muss man ehrlicherweise sagen. Nicht umsonst treten fast alle Parteien, abgesehen von den NEOS zum Beispiel, dafür ein, niemals etwas am Pensionsantrittsalter zu ändern, weil sie genau wissen, das sind die Leute, bei denen wir punkten müssen. Die sind auch diejenigen, für die man wahrscheinlich noch Plakate druckt. Also die Wählergruppe 60+ ist die entscheidende. In allen modernen Industriegesellschaften, in Wirklichkeit, die an, let's face it, Überalterung leiden.
Das ist auch tatsächlich die Budgets für TikTok, also auch im EU-Wahlkampf ist es enden wollen. Das ist es wirklich, wenn man es vergleicht, das ist Instagram und Facebook viel, viel wichtiger für die Spitzenkandidaten.
Muss sich auch Ältere informieren.
Absolut, ja. Also die ist auch Zitat eines Wahlkampfmanagers einer großen Partei, der sagt, dort sind die Leute, die wählen gehen. Und das zahlt sich quasi auch für die Parteien viel mehr aus, auch dann wirklich in so klassische Formen, Flyer, Straßenwahlkampf, Hausbesuche, Plakate zu investieren, also wirklich ganz viel Geld auch in diese Plattformen zu investieren, weil sie eben nicht auf so eine Community zugreifen können, wie die FPÖ zum Beispiel.
Aber Julia, das heißt dann, es gibt sozusagen auch bei den Online-Medien dann noch einmal eine Hierarchie. Absolut. Also auch da ist es nochmal altersmäßig also gestaffelt.
Es gibt auch mittlerweile Meinungsforschung, die sich konkret auch auf diese Bereiche quasi fokussiert und wo man auch dann vergleichen kann, wer gewinnt quasi welche Plattform. Also da werden dann Interaktionen gemessen, also wie viele Klicks, wie viele Kommentare und so weiter. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie viel Interaktion pro Plattform passiert. Und das kann man dann auch nach den Parteien gut sehen, diese Unterschiede. Aber im EU-Wahlkampf war es eindeutig Facebook und Instagram, die die wichtigsten Plattformen waren.
Wir haben heute noch mit einer weiteren Journalistin, Anna Jandrizewicz, darüber gesprochen und die hat ein bisschen beschrieben, was denn diese Social Media und diese Plattformen, über die wir gerade gesprochen haben, auch für Gefahren bergen jetzt.
Gerade Extremisten beherrschen, dadurch, dass sie sehr viel mit Emotionen spielen, sehr viel mit Angst und Unsicherheit, die eben vor allem die Gen Z hat, können sie das sehr, sehr gut für TikTok nutzen. Und das führt dann dazu, dass du in einer Art Filterblase landest, wo dir immer wieder ähnliche Inhalte ausgespielt werden.
Und diese Filterblase, die kann man ja jetzt durchaus schon auch negativ sehen in Wahrheit. Also einerseits, man kriegt viel Information, das hast du gesagt, Manuela, wenn man sagt, Online-Medien sind gut. Aber Frau Wenzel, andererseits eben, man kriegt auch wahnsinnig viel Information immer vom selben Eck dann.
Genau, also man hat einen Algorithmus, der einen immer wieder dieselben Ideen vorspielt. Und im Endeffekt ist das Gute oder auch das Banale am analogen Wahlkampf, am Plakat, dass man halt sich nicht aussuchen kann, welches Plakat man gerade sieht, wenn man bei der BIM oder bei der Busstation steht.
Kann man maximal wegschauen.
Und so ist es halt, also die Plattform ist quasi zielgruppengerichtet. Man kann halt viel gezielter targeten oder halt viel gezielter die Botschaften anbringen. Aber in der Straße oder im öffentlichen Raum erwische ich halt eben mehr oder weniger alle.
Und man kann auch Blödsinn in die Filterblase hineinerzählen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zielgruppe in der Filterblase dann auch der Faktencheck erreicht, ist relativ gering. Ne? Also weil immer dasselbe Weltbild verstärkt wird. Also es ist in Wahrheit demokratiepolitisch gar nicht ungefährlich, weil sehr, sehr viel Unsinn, der da verbreitet wird, komplett unwidersprochen bleibt.
Wer noch mehr über diese Geschichte wissen will, auf jeden Fall die Geschichte von Julia Wenzel in der Presse lesen. Danke, dass Sie heute da waren. Heute bei beide Seiten live, Julia Wenzel. Und danke schön, Manuela Reil, unsere Politik-Chefreporterin.
Sehr gerne.
Danke.
Ja, und eines kann man heute, glaube ich, getrost sagen. Den Wahlkampf, den spürt man jetzt Anfang September schon sehr, sehr deutlich.
Und unter anderem auch darum geht es auch im Anschluss an unsere Sendung, und zwar bei Wild umstritten. Aber um was es da geht, das erklärt Ihnen jetzt am besten Werner Seeger selbst. Wir wechseln währenddessen schnell unsere Gäste aus. In circa 30 Sekunden geht es dann hier weiter mit dem großen Interview des Tages. Dranbleiben.
Jetzt hat der Wahlkampf wirklich begonnen. Bei der Elefantenrunde der Bundesländerzeitungen sind jetzt erstmals alle 5 Parlamentsparteien aufeinander getroffen. Was da getrötet und gestampft wurde, das besprechen wir. Dann, Österreich ist ein reines Förderparadies. Da wird womöglich viel zu viel gefördert. Die Frage aber, wie bekommt man den Geist wieder zurück in die Flasche? Und dann gibt es noch einen Vorschlag aus Wien. Der Wiener Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr-Neos, der möchte die Volksschule von 4 auf 6 Jahre ausweiten. Das alles besprechen wir mit PR-Beraterin Silvia Grünberger, mit Journalist Christian Nusser und mit Medienmanager Andreas Rodasch.
Und wie versprochen gibt es jetzt bei uns das große Interview des Tages. Auch da geht es um den Wahlkampf und um ein Doku-Experiment dazu. Ab morgen läuft um 20.15 Uhr Kann ich Kanzler auf Puls 4 und auf Join. Und da spielt Nina Proll die Hauptrolle, unter anderem mit dem Neos-Gründer Matthias Strolz an ihrer Seite. Beide sind gleich bei uns zu Gast, aber schauen Sie vorher mal selbst, worum es in der Doku genau geht.
Meine Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Mein Name ist Nina Proll und ich will herausfinden, ob ich das mächtigste politische Amt ausfüllen kann, das Amt des Bundeskanzlers.
Bitte. Bundeskanzler, da bist du die fleischgewordene Republik.
Was macht einen guten Bundeskanzler aus?
Er ist eher so etwas wie der Moderator der Bundesregierung.
Er ist sozusagen ein bisschen so der Vater der Nation, würde ich sagen, ja, der dafür sorgen muss, dass es den Menschen in dem Land einfach gut geht.
Womit hat man zu rechnen, wenn man in Österreich Bundeskanzler werden möchte?
Wenn du das übernimmst, dann musst du Bundeskanzler mit Haut und Haaren sein. Ja.
Die meisten Menschen, die erfolgreich sind als Politiker, sind einfach totale Überzeugungstäter.
Es geht um Hass, Missgunst, Intrigen. Und am Ende ist der König tot und liegt in einer riesigen Blutlache.
Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, weil es ist nicht die beste Auslese, wenn man sagt, es dürfen nur Leute in die Politik gehen, die das auch aushalten.
Welche Rolle spielt der Bundeskanzler im Spiel zwischen Politik und Medien? Wie viel ist Inszenierung? Was ist überhaupt noch echt?
Ich meine, dass 95% der Politik Inszenierung sind.
Es läuft sehr, sehr viel Energie und auch sehr viel Geld und Personal in diese Inszenierung hinein.
Es gibt irgendeine Bedrohung und am besten der Wähler selber ist ein mögliches Opfer und ist vom Politiker zu retten.
Das ist ein Wettbewerb um die beste Pointe, um die Schlagzeile des nächsten Tages.
Der Köder muss immer dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.
Ein Bundeskanzler sollte sein Fähnchen nicht in die Fürze hängen, die er selbst auf Social Media abgibt und glauben, dass das Politik ist.
Dieser Populismus frisst die politische Ernsthaftigkeit auf und die wenigsten können sich dem entziehen.
Inszenierung? Das kann ich auch. Kann eine Schauspielerin nicht also auch Bundeskanzlerin werden?
Jeder gute Politiker muss ein gewisses schauspielerisches Talent auch haben.
Sehr gut, sehr gut.
Glauben Sie, könnte ich Bundeskanzler werden? Wäre das möglich?
Ja, klar.
Was ist das? Ich scheitere schon bei diesen Knöpfen. Könnte ich Kanzler werden?
Na, ob wir können, weiß ich nicht.
Der Matthias ist der Erste, der sagt, ich kann nicht Kanzlerin werden. Das wurmt mir jetzt ein bisschen.
Na, du kannst das wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass du das willst.
Aber ich will's wissen. Kann ich Kanzler?
Ich würde schon ein bisschen in die Classy-Richtung gehen, aber ich finde, dein Sexappeal dürfen wir nicht ganz verstecken.
Du brauchst ein Team um dich herum, dem du vertrauen kannst.
Aber du willst halt Kanzlerin, nicht First Lady werden. Aber
das ist auch wieder wahr. Du hast schon dieses sadistische Lächeln. Dran, ja.
Ich bin bereit.
Nina Proll, eine Frau für jede Witterung, das wird auf deinem Wahlplakat stehen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Also ich würde dich wählen.
Die Gesichter, in die man schaut, bevor man eine Kampagne präsentiert, sind immer aufgeregt, ja?
Mhm. Das ist Wahnsinn.
Jetzt wird's ernst.
Jetzt wird's ernst. Das gilt auch für uns. Nina Proll und Matthias Strolz sitzen schon bei Wolfgang Schäfer bereit, um über ihre Erkenntnisse und Erlebnisse in puncto Politikinszenierung zu sprechen.
Und jetzt wollen wir also sprechen über Kann ich Kanzler? Im Studio darf ich ganz herzlich begrüßen Nina Proll. Hallo und schönen guten Abend. Freue mich, dass Sie da
sind. Schönen guten Abend.
Und bei mir ist auch Matthias Strolz, Unternehmer und Ex-Chef der NEOS. Hallo und schönen guten Abend.
Freue mich, guten Abend. Dass Sie
da sind. Frau Proll, vielleicht vorweg, wir werden uns natürlich gleich auch Szenen anschauen von Kann ich Kanzler, aber vielleicht mal ganz vorweg, was erwartet uns denn bei diesem Format? Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen?
Also ich würde sagen, wir haben versucht, hinter die Kulissen zu blicken ein bisschen. Wie ist es in Österreich möglich, Kanzler zu werden? Was braucht es dazu? Was muss man mitbringen? Worauf kommt es an? Was sind die Mechanismen, die wirken? Wie wichtig ist Inszenierung? Wie wichtig sind die Themen, die man setzt? Wie wichtig ist die Persönlichkeit, das Aussehen und so weiter? Also wir versuchen hier ins Nähkästchen zu schauen und ein Thema, das mich sehr interessiert hat, war das der großen Narrative, wie wichtig sind die Erzählungen, mit denen Politiker arbeiten. Und der erste Teil ist eher so theoretisch und der zweite Teil, da geht es dann eher in die Praxis, wo ich dann versuche, alles, was ich gehört und gelernt habe, umzusetzen.
Das alles zu sehen, eben auf Puls 4 am Donnerstag, eben wie gesagt, geht's los um 20.15 Uhr. Herr Strolz, Sie sind auch dabei. Vorweg mal, was haben Sie sich...
Phasenweise.
Was haben Sie sich gedacht, wie da die Anfrage gekommen ist? Wie überraschend war denn das?
Ja, schon schräg. Am Anfang haben wir gedacht, aha. Und dann haben wir gedacht, naja, super, du musst ja auch dir neue Formate überlegen, um das Thema Politik zu vermitteln. Mhm. Insofern habe ich es von Beginn an spannend gefunden und ja, wir haben einen Deep Dive in den Maurer Wald gemacht. Also wir sind einen Waldspaziergang machen gegangen gemeinsam.
Hat es ein bisschen den Moment gegeben bei Ihnen, wo Sie sich gedacht haben, es wäre schon schön ein Comeback in der Politik, jetzt wo ich wieder so viel drüber rede?
Ja, also ich bin ein Politschädel, gell? Das kannst du nicht aussuchen. Wenn das so in dir ist, also der eine liebt eben... antike Möbel und er weiß nicht warum und die nächste liebt Gedichte und das begleitet sie ein Leben lang. Politik wird mich ein Leben lang begleiten, ja. You can check out anytime you want, you cannot leave the place. Ja. Also ich komme da nicht raus, das merke ich.
Wollen Sie wieder rein?
Ja, die Kinder werden älter und ja, es wird eine Zeit kommen, wo ich wieder in der Politik bin, ja.
Wir wissen, Sie sind ein sehr politischer Mensch. Sie haben sich bei der MeToo-Debatte zu Wort gemeldet, natürlich auch bei der Corona-Politik. Aber wie hat sich denn das jetzt alles geändert, Ihr Blick auf die Politik?
Also es ist nicht grundsätzlich geändert, sondern ich habe eher so, bin eher so in die Tiefe gegangen für mich, dass ich mehr Verständnis dafür habe, wie kommt es zu diesen Inszenierungen auch. Also ich habe ja auch nicht nur bei mir eine gewisse Politikverdrossenheit festgestellt. Und ich glaube, das hängt nun mal damit zusammen, dass die Leute auch ein bisschen verstört sind durch das, was ihnen da täglich so präsentiert wird in den Nachrichten und in den Medien. Und das Gefühl haben, das stimmt für sie so nicht. Und ich glaube, es gibt ein großes Bedürfnis nach mehr Wahrhaftigkeit. Und die Politik reagiert immer mit noch mehr Inszenierung. Und das ist so eine Art Teufelskreis. Und ich würde mir wünschen für die Sendung, wenn es uns gelingt, dass sich Leute wieder mehr für Politik interessieren. Also wenn man auch vielleicht wieder Lust drauf kriegt, auf diese Auseinandersetzungen, Debatten zu führen. Ein Thema, das mich wahnsinnig beschäftigt, ist dieser verengte Debattenraum, dass ich den Eindruck habe, es ist wahnsinnig schwer in der Öffentlichkeit sich an einem Diskurs zu beteiligen, weil ich habe es, wie gesagt, mehrmals versucht. Und also das war nicht so ohne. Und Gott sei Dank bin ich ein relativ gefestigter, gesunder Mensch und kann das gut wegstecken. Aber nicht jeder ist dafür gemacht. Und ich fände es viel schöner, wenn sich mehr Menschen beteiligen würden an diesem Diskurs, sage ich mal.
Hat es bei Ihnen so ein Aha-Erlebnis gegeben im Zuge dieses Formats, wo Sie sich gedacht haben, das läuft ja ganz anders ab, als ich mir das vorher überlegt habe?
Also eine Sache, die mich erstaunt hat, das war etwas auch, was du gesagt hast. Ich glaube aber nicht, dass es das leider in die Sendung geschafft hat, aber das war, dass du gesagt hast, es ist ganz viel Arbeit eines Politikers, läuft in die eigene Partei. Also du musst eigentlich ständig versuchen, die Leute hinter dich zu bringen und zu schauen, dass deine Funktionäre für dich laufen. Das ist etwas, damit habe ich mich überhaupt noch nie beschäftigt und ist für mich als Wähler auch relativ uninteressant. Man sieht es immer nur, wenn diese Arbeit nicht gemacht wird, also wie wir ja an diversen Parteien dann sehen, wenn dann wieder Zwischenrufe aus dem Burgenland oder von irgendwo kommen und man merkt, die Partei ist in sich einfach gar nicht
gefestigt
oder auf einer Linie. Und also das stelle ich mir natürlich sehr, sehr schwierig vor. Und da muss man schon wirklich ein leidenschaftlicher Politiker sein, damit man sich das antut.
Apropos antun, schauen wir uns da vielleicht eine Szene an aus Kann ich Kanzler? Sind Sie dabei, Herr Strolz? Und da geht es eben auch genau darum, wie sehr dieser Job, der Job der Politik auch ans Körperliche ganz einfach geht. Schauen wir ganz kurz rein.
Ich liebe Politik, das kannst du ja nicht aussuchen, was sie. Die Anna liebt alte Möbel, der nächste Bierdeckel und ich liebe Politik, Punkt. Und ich liebe meine Frau und ich liebe meine Familie und irgendwie nach 7 Jahren knapp waren die drei Lieben nicht mehr vereinbar. Also wenn wir entscheiden müssen. Also ich wäre heute nicht mehr verheiratet, wäre ich noch in der Politik. Das ist sehr klar für mich.
Ja. Weil das zu familienfeindlich ist, der Beruf.
Genau.
Weil man zu wenig Zeit hat für die Familie.
Es gibt immer irgendwo eine personelle, strukturelle, finanzielle, kriminelle Krise. Irgendwo ist immer gerade die Kacke am Dampfen. Und wenn du vielleicht zweimal in der Woche am Abend daheim bist, am 8., dann schaust auch durch die Leute durch.
Herr Strolz, die Frau Proll hat es auch gerade so zwischen den Zeilen auch gesagt, wie hart dieses Geschäft ganz einfach der Politik auch ist für die Menschen dort in der ersten Reihe. Wenn Sie da diese persönlichen Einblicke geben, fällt Ihnen das jetzt in der Zeit nach Ihrer aktiven Politikkarriere, fällt das leichter? Kann man sich sowas überhaupt erlauben in der Politik?
Was erlauben?
Dass man sagt, das ist einfach hart.
Mir ist meine Familie ganz ehrlich. Ja, ich glaube, das sollte man sich erlauben, weil es ist ja ein Problem, wenn du nicht spürst. Nicht? Und ich habe schon den Eindruck, dass sich manche Politikerinnen nicht spüren, dass sie auch über ihre Grenzen gehen, dass sie damit aber auch natürlich nur bedingt dienstvoll sind für unsere Republik und fürs Land. Also es ist ja auch nicht jeder politische Job so exponiert wie jener des Parteichefs, der Parteichefin. Da gibt es jetzt einmal 5 davon, ne? Im Parlament, 5 Parlamentsparteien. Es ist sicherlich ein Regierungsamt sehr exponiert, aber zum Beispiel dann ein Abgeordnetenamt, eine Abgeordnetenfunktion in einem Landesparlament oder auch im Nationalrat, das ist dann schon leichter vereinbar. Also wir sind natürlich in der Wahrnehmung von Politikern immer fokussiert auf diese paar.
Ja,
aber das wäre wie, wir würden über Fußballer sprechen und wir werfen alle in einen Topf, nämlich der irgendwo bei Linz Hörsching spielt und der beim FC Klostertal spielt.
Bild und den Messi nehmen wir auch noch gleich dazu und sagen, das sind drei Fußballer und die haben uns alle gleich. Nein, es gibt riesige Unterschiede. In der Exponierung, in der Belastung etc.
Differenzierter Blick natürlich da auch immer wichtig. Den muss man auch machen, wenn man auf den Faktor Show, Inszenierung in der Politik blickt. Sie haben es ja schon kurz angesprochen. Aber wie viel Show steckt denn jetzt wirklich drin? Wie viel Inszenierung ist denn da jetzt dabei?
Also laut Christian Kern 99,7%.
Das ist ein Ausspruchbereiter, glaube ich, oder?
Weiß ich nicht. Nein, also ich glaube leider, dadurch, dass sozusagen die digitale Welt sich so rasant verändert hat, die Menschen wahnsinnig viel soziale Medien oder digitale Medien konsumieren, es auch sehr schnell geworden ist und natürlich dadurch auch die Politik von diesen Medien vor sich hergetrieben wird. Also, und das ist in einer permanenten Wechselwirkung und die müssen reagieren, obwohl sie vielleicht gar nicht wollen und eigentlich würden sie jetzt lieber vielleicht wirklich sachliche Politik machen, aber schon kommt schon wieder irgendeine Schlagzeile und schon hat schon wieder dieser oder jener irgendwas gesagt und es muss reagiert werden. Und das schwächt schon die Sachlichkeit und die Ernsthaftigkeit in der Politik. Also ich würde mir auch wünschen, dass es anders ist. Aber ich glaube, das Einzige, wie wir als Souverän oder wie du das ja auch sagst in der Sendung, die wichtigste Position hat ja der Wähler, indem wir einfach konsequent uns diesem Medienwahnsinn auch verweigern. Und einfach diese Art von Medien nicht in der Form konsumieren. Ich glaube, das ist die einzige Form, wie man sich dem ein bisschen entziehen kann oder schaut, wo beziehe ich meine Quellen her, was lese ich, mehr lesen, mehr Bücher lesen, glaube ich, mehr analog diskutieren, mehr wirklich in den direkten Dialog gehen mit Menschen, als jetzt auf Twitter wieder irgendwas schreiben. Ich würde das für sinnvoller halten.
Sozialen Medien, da natürlich ein ganz großes Thema, aber an sich müssten da jetzt ja die Alarmglocken schreien, weil wenn ich das jetzt richtig rausgehört hat, heißt das ja, dass die Show manchmal die Inhalte schlägt dann, dass die Show wichtiger ist als die Inhalte. Ist
das? Ja, das ist so. Das ist, nachdem wir keine Gladiatorenkämpfe mehr haben und keine Löwen mehr auslassen, irgendwo im Hanapi oder Happelstadion oder wo auch immer, sondern also die Politiker sind schon sowas wie Ersatzgladiatoren ein bisschen geworden. Ja, und da ist viel Inszenierung dabei, aber natürlich auch die Lust an der wechselseitigen Verletzung, nicht nur bei den Akteuren, sondern auch beim Publikum. Ne? So, es lebe der Sport so ein bisschen. Ja. Da ist auch die Frage, warum schauen wir Formel 1 für einen Unfall oder fürs Rundendrehen? Also da sind wir, ich bin bei dir, da sind wir alle mitgehangen, mitgefangen. Man kann nicht sagen, oh, die elenden Politiker, die sollen sich zusammenreißen, sondern wir haben das alle gemeinsam an diesen Punkt gebracht. Wählerinnen, Wähler, Medien, Politiker und jeder hat ein Schärfchen beigetragen und es ist so ein bisschen ein Teufelskreislauf auch, ja.
Ja, und dass man sich vielleicht auch einfach nicht so beeindrucken lässt von diesen Inszenierungen, die uns da täglich präsentiert werden. Also das versuche ich zumindest, gelingt mir natürlich auch nicht, weil man kann sich dem nicht komplett entziehen. Aber es scheint so zu sein, das kommt ja auch in der Doku vor, dass wenn du deine Themen einfach nur sachlich versuchst rüberzubringen, dann gehst du einfach unter.
Absolut.
In der Fülle der dramatischen Ereignisse oder Schlagzeilen, du wirst einfach nicht gesehen und nichts ist schlimmer, auch für Schauspieler oder,
nicht wahrgenommen
oder als nicht gesehen zu werden, weil es gibt dich einfach dann nicht.
Ja. Wenn es um die Inszenierung geht in der österreichischen Politik, war natürlich ein Name in den letzten Jahren ganz groß, Sebastian Kurz. Er kommt auch vor. Schauen wir uns vielleicht den Ausschnitt noch ganz kurz an.
Ja, gern. Muss man als Bundeskanzler manchmal auch Dinge nach außen vertreten, die man selbst gar nicht für richtig findet? Oder muss man Dinge den Leuten verkaufen, an die man vielleicht innerlich gar nicht glaubt?
Also ich würde sagen, auf erstere Frage ist die Antwort ja. Man muss sicherlich immer wieder Dinge mitvertreten, die man nur bedingt oder teilweise gut oder richtig findet. Warum? Weil wir in einem demokratischen System leben, wo bei uns niemand eine absolute Mehrheit hat. Und insofern ist Politik auch ein ständiges Eingehen von Kompromissen, ne? Mit vielleicht Leuten, die man schätzt, aber die trotzdem eine andere Meinung haben in der eigenen Partei, ja, oder am Koalitionspartner, mit dem das Verhältnis gut sein kann, aber der trotzdem einen anderen Zugang hat.
Es gibt natürlich auch Einblicke in dieser Doku, aber vielleicht ganz kurz noch zur Inszenierung. In Ihren Augen hat Sebastian Kurz dieses Thema Inszenierung auf die Spitze getrieben in den letzten Jahren ein bisschen?
Weiß ich nicht. Also er selbst bestreitet es und sagt, ja. Inszenierung ist seiner Meinung nach nur etwas, was Medien interessiert. Seiner Meinung nach ist wesentlich die Themensetzung. Also welche Themen man setzt, und er sozusagen hat einfach auf die richtigen Themen zu der damaligen Zeit gesetzt.
Mhm. Sehen Sie das ähnlich?
Ne, das werden die Gerichte klären. Ne? Also das ist ja der große Prozess, ist noch ausständig, ob er Umfragen gefälscht und mit unserem Steuergeld bezahlt hat, ob er also hier die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem eigenen Geld belogen und betrogen hat. Das würden die Gerichte klären. Wenn es so ist, dann hat das übertrieben in der Inszenierung.
Das wäre ein klassischer Fall von Überinszenierung.
Und da werden wir sehen.
Vielleicht noch, wenn wir sozusagen da den Kreis schließen, noch zur Doku kommen, wenn man das ansieht, kann man dann solche Inszenierungen, wir sind mitten im Wahlkampf, kann man dann solche Inszenierungen als Zuschauerin, als Zuschauer vielleicht, denen eher auf die Schliche kommen?
Ich glaube schon. Also ich glaube, wir haben so ein paar Elemente drin, wo Muster zu erkennen sind. Wenn man das einmal gesehen hat, dann erkennt man es immer wieder. Und ich behaupte, als Schauspieler, der ich immer wieder mit Inszenierungen zu tun habe, erkenne ich es nochmal besonders leicht.
Das verstehe ich,
Kann aber auch sein, dass ich mich irre, aber ich habe das Gefühl,
Man muss halt genau hinschauen. Also das wäre insgesamt anlässlich einer Nationalratswahl der Aufruf, genau hinschauen. Ja. Der wichtigste Job, der Überblick, der des Bürgers, der Bürgerin, die geben die Richtung vor, und davor hilft es, genau hinzuschauen und hinzuhören, hinzuspüren, und dann kann man einiges auch an Lack abklopfen, glaube ich. Und
das soll auf jeden Fall hinter die Kulissen. Der Blick eben hinter die Kulissen. Ja. Ganz kurze Abschlussfrage noch, Herr Stolz, sind Sie jetzt aktuell Politikerin, Politiker, wo diese Inszenierung ganz weit oben ist, beim Herrn Niehammer oder so, sehen Sie das, wo das noch
Na, es bemühen sich alle, aber das ist Wahlkampf, oder? Also das ist das einzige Gute beim Wahlkampf, ist auch, dass er dann irgendwann vorbei ist. Ich liebe Wahlkampf, es ist wie Dschungelcamp, aber hey, wer hält das Dschungelcamp 85 Tage aus? Ne? Also ein Monat ist okay.
Ein Monat ist okay, das stecken wir mittendrin. Ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Nina Proll war das. Ab morgen auf Puls 4 auf Sendung ab 20.15 Uhr kann ich Kanzler. Danke für den Besuch hier bei Beide Seiten live.
Ich freue mich schon.
Und danke auch Matthias Strolz, danke fürs Kommen. Dankeschön. Ja, nach einer kurzen Werbepause geht's bei uns hier weiter bei Beide Seiten live. Wir blicken dann auf weitere wichtige Ereignisse des Tages, und da schauen wir unter anderem nach Wien. Da wurde heute nämlich eine 91-jährige Frau tot in einer Kleingartensiedlung gefunden. Es herrscht natürlich Mordverdacht. Alles zu den Ermittlungen gleich. Heute ist der 4. September 2024. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beide Seiten live. Und wir haben jetzt für Sie noch viele weitere wichtige Nachrichten des Tages. Und da beginnen wir ganz aktuell mit einem mutmaßlichen Mordfall.
Ja, und zwar mit einem, der noch relativ viele Rätsel aufgibt. In Wien ist heute am Vormittag eine 91-Jährige tot in ihrem Kleingartenhäuschen gefunden worden. Und offenbar wurde dort auch eingebrochen.
Und für uns hat Alexandra Nindl direkt vor Ort recherchiert. Sie beschreibt jetzt den Abend, was dort los war.
Es ist eine Angehörige, die heute am Vormittag die 91-jährige Frau in ihrem eigenen Haus auffindet, regungslos und stark blutend. Sofort wird der Notarzt und auch die Polizei alarmiert, doch als die Ärzte eintreffen, können sie nur noch den Tod der 91-jährigen Frau feststellen. Das Landeskriminalamt in Wien, das nimmt relativ rasch dann die Ermittlungen auf, denn tatsächlich wird hier von mutmaßlichen Mord ausgegangen. Konkret ermitteln die Beamten wegen möglichen Raubmordes. Warum? Offenbar gibt es Spuren etwa bei den Fenstern dann hier im Haus hinter mir, die auf Einbruch hindeuten. Was die Todesursache angeht, da soll es noch heute konkrete Informationen geben. Eine Obduktion ist sofort angeordnet worden und die soll auch noch rasch durchgeführt werden. Schon jetzt gibt es Hinweise darauf, dass es sich wohl um stumpfe Gewalteinwirkung handelt. Was heißt das? Die Beamten gehen davon aus, und so sind auch die ersten offiziellen Informationen, dass die 91-jährige Frau erschlagen worden ist. Von der Tatwaffe fehlt allerdings noch jede Spur.
Alexandra Nindl war das und über die Themen des Tages will ich jetzt mit Kollegen Daniel Retschesecker sprechen. Hallo, freue mich, dass du bei uns im Studio bist. Du hast die Themen wieder für uns recherchiert.
Grüß euch.
Vielleicht vorweg, das Wort Home Invasion ist da jetzt gefallen. Daniel, das hört man immer wieder in letzter Zeit. Was ist das eigentlich?
Es ist ein bisschen so relativ einfach zu beschreiben. Ein Einbruch ist, ich breche in eine Wohnung ein und nehme vielleicht einen Fernseher mit und tue körperlich an sich niemanden weh, außer natürlich finanziell. Eine Home Invasion ist, wenn ich quasi davon ausgehe, dass jemand daheim ist, es trotzdem tue oder es vielleicht gerade deswegen tue. Also ich nehme die Leute, ich verletze die Menschen beispielsweise, während ich einbreche, ich fessele sie oder, wie es auch immer wieder passiert, ich bringe die Menschen tatsächlich um. Das wäre dann die Definition von Home Invasion. Also man bricht ein, teilweise werden auch die Häuser beispielsweise vorbeobachtet und dann ganz gezielt, oft sind Pensionisten betroffen, eben in diese Wohnungen eingebrochen, obwohl die Einbrecher wissen, da ist jemand und den muss man irgendwie, so hart es klingt, irgendwie unter Kontrolle bringen. Und das ist eigentlich fast immer mit Gewalt der Fall.
Mhm. Jetzt wissen wir, was das ist, ein neues Wort für viele, aber gerade wir in den Nachrichten lesen das gefühlt zumindest in den letzten Wochen und Monaten immer häufiger. Weiß man da oder gibt es da schon Zahlen, nehmen solche Home Invasions tatsächlich vielleicht auch zu?
Also für das Jahr 2024 habe ich keine Zahlen, allerdings aus dem letzten Jahr, aus den Polizeiberichten gibt es tatsächlich Zahlen. Grundsätzlich nehmen Einbrüche, also der Unterschied zwischen Home Invasion und Einbruch war da jetzt im Polizeibericht nicht drin, aber grundsätzlich nehmen solche Einbrüche eigentlich ab in den letzten Jahren. Seit 2021 gibt es wieder eine kleine Steigung, allerdings ist die niemals so hoch wie beispielsweise der Fall seit 2014. Also es ist deutlich zurückgegangen, 6.000 ungefähr waren es 2022, jetzt ist man auf 7.600. Also es geht nach oben, aber man ist weit unter dem Niveau von vor einigen Jahren.
Daniel, lass uns vielleicht weitergehen zur nächsten Geschichte. Lass uns nach Schärding schauen. Wir haben gestern darüber berichtet, dort ist ein Haus bei Bauarbeiten, ist zusammengestürzt, teilweise zumindest, und zwei Bauarbeiter wurden verschüttet. Jetzt ist klar, sie sind verstorben.
Genau, das war die traurige Meldung, mit denen wir heute Morgen aufgewacht sind. Die Einsatzkräfte haben ja unermüdlich versucht, diese Menschen noch zu befreien. Da sind Spürhunde zum Einsatz gekommen. Da hat man das Bundesheer ist dann quasi ist ebenfalls eingeschritten und hat versucht, diese Menschen noch irgendwie rauszuholen. Kleiner Fakt am Rande, ziemlich heftig ist, dass die Einsatzkräfte ursprünglich in dieses Haus gegangen sind, um zu helfen. Und als dann das Bundesheer angekommen ist, haben die gesagt, ja, bitte geht's da sofort wieder raus. Das ist so gefährlich. Wahnsinnig gefährlich. Also die haben sich quasi in Lebensgefahr gebracht, um diese Menschen noch zu befreien. Also total auch bewundernswert, aber wie gesagt, Eigenschutz geht immer auch vor Fremdschutz. Ja, und heute hat man dann tatsächlich nur noch Leichen bergen können. Und wir haben auch da einen kurzen Ausschnitt von einem Bewohner vor Ort, der sehr emotional ist. Er ist zwar selber nur so betroffen, dass er quasi auch aus seinem Haus raus muss, weil die zwei Häuser am Rand dieses...
Es war nicht sein Haus.
Es war nicht sein Haus, er ist Mieter, aber quasi am Rand diese zwei Häuser sind ebenfalls gefährdet und man weiß auch nicht, ob die noch zurück können in ihre Häuser. Hören wir uns ganz kurz an, was der sagt, weil das ist ein sehr bewegender Ausschnitt.
Das, was uns jetzt widerfährt, ich meine, das ist ein ganz ein blödes Wort, aber was wir jetzt quasi durchmachen, ist nichts im Vergleich zu den zwei Jungen. Also, darum sage ich als Respekt, bis da wirklich die beerdigt sind. Und dann, es war so viel Hilfsmannschaft da, so viel, Entschuldigung, aber jetzt mein Taxi, ich muss jetzt in die Notunterkunft, okay.
Also man sieht da ganz viel Betroffenheit. Die Häuser sind ja, das hat man auch vorher schon gesehen, ja wirklich so quasi Mauer an Mauer gebaut. Altstadt, also vielleicht auch noch Angst, nicht?
Ja, natürlich. Und man weiß auch nicht, ob man je wieder zurück kann in sein Haus. Kann sein, dass die Statiker dann tatsächlich sagen, sorry, wir müssen das völlig wegreißen. Und ich meine, man hängt ja auch emotional an diesem Gebäude.
Lass uns weitergehen, lass uns ins Ausland gehen, lass uns in die Ukraine gehen. Da gab es wieder Angriffe aus Russland. Was ist denn der aktuelle Status?
Unter anderem ist Lviv betroffen und das ist insofern immer wieder berichtenswert, weil das liegt 60 Kilometer von der europäischen Grenze weg, also von Polen. Mhm. Das ist also quasi in unserer Nachbarschaft, da ist man mit dem Auto in einigen Stunden.
Das auch unter Lemberg.
Genau, das hat haben die Habsburger einen gewissen Anteil, aber das wäre jetzt irgendwie ein bisschen weit weg vom Thema. Ja, und 7 Tote erneut bei Raketenangriffen. Es ist aber nicht nur Lviv betroffen, sondern auch andere Städte. Offensichtlich ist da ein Bildungszentrum getroffen worden und ja, wir haben auch hier einen Ausschnitt von einem Bewohner, der erzählt, was er quasi in diesen bangen Momenten erlebt hat.
Komm rein.
Літало воно досить довго збивало і тоді
Die Raketen waren eine ganze Weile in der Luft. Es gab so einen unfassbaren Einschlag, so ein lautes Geräusch. Ich wurde in den Korridor zurückgeschleudert. Von einem Raum zurück in den Korridor. Das Licht war aus und wir rannten einfach nach draußen. Ich bin vom Flur durch ein Zimmer in die Küche und das Küchenfenster lag am Boden.
So Angriffe, die wir leider eigentlich durchgehend fast sehen. Wir bleiben im Ausland, schauen aber nach Venezuela. Da gibt es nämlich ganz kurz noch eine sehr skurrile Meldung.
Eine skurrile Meldung, aber mit einem bitteren Nachgeschmack. Der Machthaber Maduro hat jetzt tatsächlich Weihnachten vorverlegt, nämlich auf den 1. Oktober. Ist auch nicht das erste Mal, dass er das macht, um quasi sein Volk zu bespaßen. Oder das 2020 ebenfalls schon in den Oktober verlegt und 21 auch. Man muss aber gleichzeitig dazu sagen, alles sehr skurril und irgendwie lustig. Im selben Atemzug hat er aber auch Oppositionelle nach der Wahl, die ja eigentlich nur von Ländern wie Russland, Iran etc. anerkannt wird, verhaften lassen. Unter anderem auch den Oppositionschef Edmundo González, der ja von einem Großteil der Weltgemeinschaft eigentlich als Wahlsieger gesehen wird, nach dieser Wahl, die mutmaßlich manipuliert worden ist, die er im selben Atemzug quasi festgenommen.
Und von der will man auch ablenken jetzt wahrscheinlich eben mit dieser
Wahl. Deswegen legt man Weihnachten offensichtlich in den Oktober. Weiß nicht, ob es funktioniert. Wird sich zeigen.
Er sagt, es riecht schon so festlich.
Ja.
Daniel, danke ganz herzlich, dass du für uns wieder recherchiert hast und die wichtigsten Themen des Tages zusammengebracht hast. Und das war Beide Seiten live für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Und hier geht's jetzt weiter mit?
Mit wild umstritten. Und da gibt's, wie gesagt, auch drei Themen, so wie immer, über die heftig gestritten wird. Unter anderem geht's da um die erste Elefantenrunde, um eine Front, die sich gegen Herbert Kickl bildet.
Und bei uns gibt's morgen wieder eine neue Ausgabe. Bis dann, auf Wiedersehen.